Transformsache, der Podcast der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg zu den Themen regionale Transformationen, Innovationen und kreative Lösungen aus der Cluster-Szene Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts Transformsache, heute zum Thema Potenziale und Einsatzmöglichkeiten von generativer KI in Kleinorganisationen. Mein Name ist Silke Schmidt von der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg und heute dürfen wir Tobias Faut begrüßen. Tobias Faut ist Geschäftsführer von CyberLago e.V., einem Netzwerk von Digitalexperten in der internationalen Bodenseeregion. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, freut uns. Und bevor wir gleich in das Thema einsteigen und auch noch so ein paar Zahlen und Fakten uns anschauen, würde mich jetzt erstmal interessieren, kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal ChatGPT verwendet hast?
Also ans genaue Datum kann ich mich nicht erinnern. Es war aber relativ früh, als nach dem Release, da wurde ich dann auch darauf hingewiesen aus dem Netzwerk und habe schon die ersten Mails gekriegt, wo wir dann tatsächlich auch geguckt haben, was weiß das denn über CyberLago? Das war nicht wahnsinnig viel. Ich habe es dann auch selbst ausprobiert und das war doch sehr unterhaltsam, weil es manche Klasse-Initiativen am Bodensee auch herbei erfunden hat. Ja, das, was man heute auch noch sagt, wenn die KI halluziniert. Das haben wir damals ausprobiert. Also es war ein spielerischer Ansatz, sehr lustig. Und kurz danach habe ich es dann auch schon für meine Kinder genutzt, um Geschichten, Gute-Nacht-Geschichten prompten zu lassen, von den Kindern tatsächlich auch oder mit den Kindern gemeinsam. Das waren so die Anfänge, das weiß ich noch ziemlich genau. Datum kann ich mich nicht genau erinnern.
Witzig. Hast du es denn später nochmal probiert, ob jetzt mehr zu CyberLago zu finden ist?
Ja, manchmal ist da mehr zu finden tatsächlich, aber nicht immer ist es richtig. Aber es hat schon teilweise funktioniert, aber es merkt sich auch teilweise ja den Kontext. Also je nachdem, was man drin hat, dann leitet es manchmal noch Dinge her. Oder wenn man natürlich vorher die Website lesen lässt mit der Premium-Variante, dann war das ja schon dann auch irgendwann möglich. Dann funktioniert das. Aber wenn nicht, dann erfindet es, glaube ich, immer noch dazu.
Spannend. Du sprichst ja schon eine Sache an. Also wann findet man was und was kommt dazu, was vielleicht auch nicht so unbedingt den Tatsachen entspricht, ist auch ein Thema, worüber wir vielleicht reden werden im Kontext von Potenzialen, aber auch Gefahren von generativer KI. Ich habe mich mal ein bisschen aufgeschlaut und ein paar Zahlen und Fakten gesammelt für diejenigen, die jetzt sich nicht täglich mit dem Thema beschäftigen. Und da findet man eine ganze Menge an, ich sag mal, Potenzialen. Generative KI für diejenigen, die die Definition nicht kennen. Es geht also um KI letzten Endes, die in der Lage ist, neue Inhalte zu generieren. Du hast es gesagt, ChatGPT macht Texte. Man hat das Ganze bei Bildern, man hat es mal bei Musik. Also das fällt alles darunter. Jetzt gibt es Studien, die sagen, 70% der Unternehmen sagen, das wird einen maßgeblichen Einfluss auf ihre Entwicklung haben. Gleichzeitig ist es so, dass unter 5% das im täglichen Alltag sozusagen nutzen. Demgegenüber steht aber, dass generative KI 2023 der Markt auf 44 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde. Und das Ganze soll Schätzungen zufolge noch bis 2032 auf 970 Milliarden anwachsen. Also das sind Riesenhausnummern, die da ins Felde geführt werden, natürlich von Studie zu Studie unterschiedlich, ist klar, aber mal so als grobe Eckdaten. Dem gegenüber stehen halt auch die Gefahren. Also es werden Inhalte generiert, von denen man nicht so genau weiß, du hast es eben angesprochen, wo kommen die jetzt eigentlich her und wie weiß ich denn, was den Tatsachen entspricht oder nicht. Das heißt, da geht es auch um sowas wie Sicherheitslücken und letzten Endes Regelungen von Unternehmen, um sich auch davor zu schützen, dass das Ganze nicht richtig und nicht zielführend genutzt wird. So, das sind mal die Zahlen und Fakten. Und wenn wir das jetzt hören, wo kommst du da als Geschäftsführer von CyberLago ins Spiel? Und was ist da deine Rolle persönlich, aber eben auch die von CyberLago generell?
Mit CyberLago haben wir natürlich einen sehr stark regionalen Fokus als Cluster-Initiative hier in der Vierländerregion Bodensee. Und was wir tun, ist natürlich den Unternehmen zu helfen, das notwendige Wissen zu kriegen, wenn man das möchte, denen auch zu helfen, um dieses KI-Know-how allgemein KI-Know-how, aber natürlich auch bezogen auf generative KI aufbauen zu können, das vielleicht in einem sicheren Umfeld auch erproben zu können, sich austauschen zu können mit Expertinnen und Experten, die wir dazu auch in der Region haben, dort vielleicht auch Pilotprojekte zu starten. Das sind so die Bereiche, wo wir unterstützen. Also wir versuchen eher niederschwellig da zu sein. Die Experten gibt es natürlich schon, die mittendrin sind, die tauschen sich aus, die wissen viel, die gucken danach, was passiert. Aber viele, du hast ja die 5% genannt, meine ich, war die Zahl, tun sie halt auch noch nicht oder noch nicht hinreichend oder wissen noch nicht wie, haben da Unsicherheiten. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die für uns, wie gemacht ist als Cluster-Initiative, da auch die Leute heranzuführen und in einem sicheren Umfeld an die Themen rangehen zu lassen.
Wie genau stelle ich mir das vor? Also du hast erwähnt, ihr seid eine Cluster-Initiative, ihr seid Netzwerkbilder, würde ich jetzt mal so allgemein drüber schreiben. Wie genau macht ihr das? Mit welchen Maßnahmen?
Es sind verschiedene Maßnahmen. Also es läuft bei uns alles unter dem Dach des KI-Lab Bodensee, was ja ein wiederholt gefördertes Projekt vom Land Baden-Württemberg auch ist. Und seit Jahren etwas ist, was wir jetzt verfolgen, wo wir insbesondere den niederschwelligen Einstieg schaffen. Wir machen da natürlich so eine Art Erstberatung. In der Regel lassen wir Beratung dann auch durch die Mitglieder dann weitergehen, weil wir haben Experten, wir wollen nicht den Job wegnehmen, das ist auch klar, sondern wir wollen die natürlich zusammenbringen und in den Austausch bringen bei verschiedenen Anlässen. Es gibt Vorträge dazu, es gibt Workshops, wir haben Hands-on-Tutorials, wo man es wirklich lernen kann. Wir haben schon Chatbots bauen lassen innerhalb von 2 Stunden, also von Leuten, die es vorher nicht wussten, wie es geht. Der Netzwerkzugang ist immer ein wichtiger. Wir schaffen Co-Creation-Anlässe, sowas wie den Hack and Harvest Hackathon, der themenoffen ist, wo immer KI sehr viel, eine sehr große Rolle spielt, also sehr viele Projekte sich mit KI beschäftigen und auch generative KI auch in diesem Jahr sehr, sehr viel vorhanden war natürlich und auch Expertinnen und Experten wieder da sind, die einem helfen können, die das Ganze begleiten können. Und da kann man einfach auch mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema generative KI, sich ausprobieren zu können, aber halt so, dass man nichts verursacht. Wir haben ja dieses Datenschutzthema, also die typischen Fälle waren ja, dass man dann da bei ChatGPT Daten reinkopiert hat, die dort nicht hätten unbedingt landen sollen, weil die dann wo landen, wo man sie nicht unbedingt haben will. Aber was heißt das denn? Wie kommt man denn dahin, dass man vielleicht auch so eine Umgebung hat, in der man es probieren kann? Das sind alles Dinge, die wir haben. Wir haben auch noch im Rahmen des KI Labs auch einen mobilen Showroom mit verschiedenen KI-Anwendungen. Generative KI ist da immer dabei. Da gehen wir auch zu verschiedenen Veranstaltungen von anderen. Wir können auch Unternehmen besuchen, wenn da Bedarf da ist. Und so wollen wir dann auch die Leute einfach damit in Berührung kommen, einfach ins Ausprobieren bringen.
Das heißt, ihr stoßt einerseits Themen an, ihr lasst ausprobieren. Jetzt schauen wir mal auf die Unternehmensseite. Also was sind denn so die Anliegen, die von Unternehmen, insbesondere eben kleine und mittlere, an euch herangetragen werden? Gibt es da bestimmte Trends oder Anforderungen, die da an euch herangetragen werden jetzt?
Naja, die meisten, die es noch nicht nutzen, kommen natürlich schon mit einer gewissen Unsicherheit. Die erkennen oft die Potenziale noch nicht oder wissen nicht so richtig, wie kann man es denn eigentlich angehen. Das Thema ist irgendwie klein, niederschwellig geworden durch ChatGPT, aber gleichzeitig total groß, weil man nicht so genau weiß, was bedeutet das jetzt konkret für mein Unternehmen? Wie kann ich denn da hinkommen? Wie kann ich denn diese Möglichkeiten erkennen? Welche sind die richtigen für mich? Wie schaffe ich denn so einen Nutzen? Wie hebe ich denn die Potenziale, die ich habe? Datenschutzfragen spielen immer eine Rolle. Auch die Fähigkeiten, die Skills, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben müssen, stellen immer eine Rolle. Wir haben ein großes Fragezeichen immer bei dem Thema Transparenz der KI und natürlich auch, wie glaubwürdig ist die? Das sind typische Fragestellungen, die man hat, die auch an uns herangetragen werden.
Jetzt ist es bei dem Mehrwert ja so, du hast es angesprochen beim Thema Texte oder Geschichten generieren, ja, also ich gebe da was rein und dann spuckt mir die Maschine einen Text aus und ich habe sofort meinen Mehrwert, ja, also ich muss nichts schreiben oder nichts erfinden und sowas. Als privater Nutzer ist das der Mehrwert erstmal völlig nachvollziehbar. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn bei den Unternehmen aus? Also gibt es da schon Erfahrungen bei euch in der Region, wo du sagen würdest, da hat KI sich jetzt schon ein Stück weit, ich sag mal, etabliert als etwas Transparentes, Nachvollziehbares, was Mehrwert X in der Produktion oder in den Prozessen beschert?
Ja, auf jeden Fall. Also Klar, also die schnell dran waren, sind natürlich die Marketing-Leute, weil da liegt es auch so ein bisschen auf der Hand. Wie kann man den ganzen Content erstellen? Wie kann man da einfach die Effizienz steigern? Es ist nicht immer so, dass man den ersten Prompt eingibt und hat danach schon das perfekte Ergebnis. Aber das ist schon etwas, was einem wahnsinnig viel Arbeit abnehmen kann, beziehungsweise einfach Zeit erspart. Es ist oft einfacher. Man kennt es vielleicht, wenn man selbst schon mal einen Text schreiben musste. Nicht jeder ist professioneller Textschreiber. Und selbst dann ist es nicht so, dass man die mal kurz runterhaut und dann sind die perfekt, sondern es ist immer schwieriger, einen Text zu formulieren, als einen Text zu korrigieren und zu verbessern. Und wenn man eher in die zweite Rolle schlüpft und einem schon mal ein guter Entwurf vorgelegt wird, und meistens ist das gut, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, das zu beeinflussen, wie funktioniert das mit den Prompts und so weiter, aber wenn man das schon hat, dann und auch übt und auch lernt und sich mit anderen austauscht und so weiter. Wenn man da schon einen guten Textentwurf hat, dann ist man natürlich ungleich schneller dann auch bei einem guten Ergebnis. Man ist nicht immer direkt fertig. Also es ist nicht so, dass je nachdem, welchen Anspruch man hat, das immer schon genügt, aber es kann einem wirklich schon viel abnehmen. Und in dem Bereich ist es natürlich etwas, was sehr, sehr stark angenommen wurde und auch, wo es auch genutzt wird. Es gibt also Effizienzsteigerung überall in jeglicher Hinsicht, wo Kommunikation einfach auch stattfindet. Im Endeffekt ist es ja immer eine Form von Kommunikation. Da kann generative KI immer eine Rolle spielen. Das ist dann Unternehmenskommunikation, es kann interne Kommunikation sein, es kann Aufbereitung von Präsentationen sein, Konzepte. Ich glaube, da ist es wirklich schon an vielen Stellen Daily Business, bei uns selbst auch. Auch Ideenfindung. Also man kann generative KI wunderbar als eine Art kreativen Sparringspartner nutzen. Und nicht immer kommen die Ideen, aber es ist der Austausch, der einen oft auf gute Ideen bringt. Und manchmal hilft da sogar eben das, was ich am Anfang auch beschrieben habe, dass die KI halluziniert, weil sie manchmal auf Dinge kommt oder Denkmuster aufbricht, die wir haben, auf die man so nicht kommen würde. Aber man denkt dann nochmal den Schritt weiter. Und auch das ist super spannend. Erste Konzepte, erste Entwürfe, da passiert schon viel. Und auch im Wissensmanagement gibt es schon gute Beispiele. Das ist auch ein häufiges Problem. Wie mache ich Wissen zugänglich? Und es ist super, wenn man viel Wissen hat, wenn man das digitalisiert hat und über Tools dann auch zugänglich macht, leichter zugänglich über zum Beispiel eine Art Chatbot, und so schnell auch das Wissen findet, was man braucht und nicht lang im Ordner und Unterordner und nochmal Unterordner suchen muss und dann vielleicht doch das falsche Dokument hat. Es gibt auch gute Dokumentmanagementsysteme, das muss man auch sagen. Und das dann kombiniert, dann wird es richtig spannend.
Du hast eben angesprochen, Chatbot ist so ein Thema, das, denke ich, auch viele bewegt, die erstmal zum Thema Kommunikation sich mit KI beschäftigen. Ihr habt dazu eine Veranstaltung durchgeführt und Chatbots gebaut oder Chatbots so erklärt, dass Menschen, die damit nicht viel zu tun haben, da was mitnehmen. Kannst du da ein bisschen mehr beschreiben, wie das aussah und was da so die Lessons learned waren von den Teilnehmenden?
Ja, also wir haben eine Reihe, die heißt Inside Data Bodensee. Das ist ein Hands-on-Tutorial-Format. Das sieht so aus, dass wir da einen Experten oder eine Expertin dann in der Regel aus dem Netzwerk oder aus der Region eben haben zu einem bestimmten Thema. In dem Fall jemand, der sich auch mit dem Thema Chatbot auskennt oder auskannte. Das ist ja schon vorher die Veranstaltung. Und der dann den Leuten erstmal einen Input gegeben hat, ein bisschen theoretische Grundlagen, aber es geht dann wirklich um Hands-on. Da hat jeder seinen Laptop dann dabei gehabt, hat die Software installiert und dann hat man ausprobiert und hat es dann begleitet hin zum Chatbot, dass man den auch wirklich gebaut hat. Klar, das Entscheidende ist dann natürlich immer die Datengrundlage, auf die der Chatbot dann zugreifen kann. Das ist natürlich das, was man dann im Unternehmen selbst zum Beispiel lösen muss und auch entsprechend gutes Datenmanagement haben muss. Aber den Chatbot selbst zu bauen, das Ganze begleitet, war nicht so schwierig. Also innerhalb von 2 Stunden war das erfolgreich.
Das klingt super attraktiv. Jetzt gehen wir aber auch mal zu den Schattenseiten. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Veranstaltungen bewirbt zum Thema KI, insbesondere generative KI, vielleicht auch noch unter Unternehmern oder unter Mitarbeitenden in Unternehmen, die damit nicht so viel zu tun haben. Was sind so die, ich sag mal, die Bedenken oder auch die Hürden, die dir da kommuniziert werden?
Also eine Sache, die immer mal wieder vorkommt, ist so ein bisschen die Aussage, dass es teure Spielerei sei. Das gibt's immer mal. Man denkt auch manchmal, man muss wahnsinnig viel Geld investieren, um von künstlicher Intelligenz zu profitieren. Das ist jetzt kein Thema, was nur rein auf generative KI passt, aber natürlich dadurch nochmal verstärkt wurde, weil generative KI natürlich kam und die Masse erreicht hat. Vorher war KI auch schon lange da, aber dass die Masse mal wirklich richtig damit zu tun hatte und sich damit auseinandergesetzt hat, war dann in der Art und Weise doch neu. Aber es wurde meistens auch nur zur Spielerei auch ein bisschen genutzt, so wie ich das am Anfang ja auch erklärt habe, wie es bei mir auch war. Und es ist immer schwierig, dann wirklich die Potenziale zu erkennen. Also auch da wieder die Frage, hat das wirklich einen Nutzen für uns? Gerne auch anzweifeln. Und ich glaube, ein Teil der Wahrheit ist auch, dass die Unternehmen manchmal auch sich so ein bisschen davor schützen oder sich so ein bisschen verstecken, weil sie wissen, dass sie nicht wirklich ihre Daten auch aufbereitet haben, dass sie diesen Sprung gerne machen wollen würden, wenn schon, dann gleich von KI zu profitieren. Aber vorher kommt immer die Digitalisierung und die Digitalisierung keine Automatisierung, sage ich gern. Und das ist ganz, ganz wichtig, auch beim Thema KI. Klar, man kann die Tools nutzen, kann denen Input geben und profitiert davon. Aber wenn ich wirklich aus meinem Datenbestand was machen muss, dann brauche ich den entsprechend aufbereitet, entsprechend gepflegt. Ich brauche Daten-Know-how im Unternehmen und das fehlt oft. Und das kann man aber auch nicht so wirklich übergehen und deswegen fällt es auch manchmal so ein bisschen schwer, dann auch den Weg zu sehen für sich als Unternehmen und das vielleicht auch ernsthaft anzugehen. Also manchmal hat man einfach auch ein Defizit, was man bewusst oder unbewusst verschleiert.
Oft hat Offenheit gegenüber Technologie ja auch was mit einfach einer gewissen Innovationskultur zu tun, die regional verortet ist oder in einem bestimmten Umfeld. Du sitzt in der Bodenseeregion, also eine sehr international bunt gemischte und diverse Region. Was würdest du denn sagen, sind so die Dinge, die den Standort ausmachen in Bezug auf ja Innovationsfreude, Technologiefreude und eben auch der Aufgeschlossenheit gegenüber KI?
Also ja, es ist eine internationale Region, Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, also die vier Länderregionen Bodensee. Es ist alles deutschsprachig. Es ist unterschiedliches Deutsch, aber deutschsprachig alles. Und trotzdem ist es eigentlich alles sehr vergleichbar. Ich weiß gar nicht, ob die Region so unterschiedlich ist im Vergleich zu anderen Teilregionen, zum Beispiel von Baden-Württemberg. Also die Sorgen, die Fragestellungen, die Entwicklungen sind, glaube ich, auch grenzüberschreitend vergleichbar. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Man ist offen, man ist natürlich gewohnt, grenzübergreifend zu arbeiten oder sich auch auszutauschen, sich auch zu unterstützen. Das ist schon ein wichtiger Teil hier. Auch weil es keine Metropolregion ist. Klar, es gibt dann Zürich. Zürich ist schon wieder ein gutes Stück weg. Aber das, also der Austausch ist da. Aber ich glaube, die Entwicklungen sind nicht anders als in anderen Bereichen. Es gibt immer die Vorreiter. Es gibt ein paar, die vorangehen. Und es gibt dann natürlich auch viele, denen schwerfällt, viele KMUs. Es ist eine sehr KMU-geprägte Region, wo es unterschiedlich ist. Also es ist wahrscheinlich auch einfach ein Abbild dessen, wie wir generell als Menschen sind. Manche sind schnell in der Veränderung und viele tun sich schwerer. Und ich glaube, das ist gar nicht so anders hier.
Welche Unternehmen bzw. welche Branchen sind es denn hauptsächlich, mit denen du zu tun hast in eurem Netzwerk?
Also CyberLago selbst ist letztlich als Netzwerk der Digitalexperten natürlich sehr stark, wenn man das als Branche bezeichnen möchte, in der ITK-Branche oder IT-Branche oder wie auch immer. Die sind natürlich branchenunabhängig oder branchenübergreifend unterwegs und die Anlässe, die wir schaffen, die sind auch branchenunabhängig. Das heißt, bei uns kommt so ziemlich alles. Es gibt natürlich ein paar Cluster hier in der Region, teilweise in den Teilregionen, aber das ist gar nicht so entscheidend. Also es gibt ja alles Mögliche an Unternehmen und wir versuchen da auch tatsächlich immer branchenunabhängig unterwegs zu sein und haben auch bei den Anlässen, wir gucken ja immer drauf, wer kommt da so, immer eine sehr, sehr gute Mischung von allem Möglichen.
Jetzt hatten wir gerade letzte Woche den Cluster-Managerin-Tag gehabt im Haus der Wirtschaft. Ein Thema da war auch, wie man Zukünfte denken kann, wie man Szenarien entwerfen kann, die einen ein Stück weit vorbereiten auf die Zukunft, auch Technologien zu nutzen entsprechend, dass man darauf eingestellt ist. Gab es denn in den letzten Jahren, in denen du diese Aufgabe als Geschäftsführer hast, Entwicklungen, wo du im Nachhinein sagst, die haben uns komplett überrascht und wir haben es aber irgendwie gelöst?
Also in den Jahren, seitdem ich bei CyberLago bin, hat mich eigentlich nur die Corona-Pandemie überrascht. Ansonsten die Themen tatsächlich nicht. Also auch die generative KI. Also es kommt natürlich darauf an, was bedeutet überrascht im Sinne einer vielleicht Überforderung, dass es einen überwältigt hat und vielleicht gelähmt hat. Das hat es nicht, aber das ist auch nicht unser Mindset. Also wir haben selbst bei Corona schnell reagieren können. Wir haben damals unseren Hackathon, den wir geplant haben, natürlich in Präsenz abgesagt. und haben den vorgezogen und haben sehr schnell einen Online-Hackathon gemacht, um zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es jetzt hier für die Region. Und wir waren immer stark darin, auf Dinge zu reagieren. Das hat vielleicht damit zu tun, A, natürlich Mindset, das ist immer wichtig, wie kann ich mich auf Veränderungen einstellen, und B, in welchen Themenfeldern bewege ich mich auch, weil bei uns tut sich natürlich immer auch sehr viel, und deswegen wollen wir möglichst schnell bei neuen Entwicklungen gucken, was bedeutet das konkret, wie kann man es nutzen, welche Potenziale gibt es, und uns nicht irgendwie überfordern lassen oder sonst wie. Es gab natürlich Entwicklungen, die auch absehbar waren, seit Jahren, das Thema Cybersicherheit, IT-Sicherheit, dass das immer schlimmer wird und dass die Unternehmen da noch nicht vielleicht genügend machen an vielen Stellen oder sich da so ein bisschen wegducken und lieber ein Trendthema wie KI dann auch besucht haben, wo man Wissen aufgebaut hat. Also solche Sachen waren erkennbar. Aber jetzt, dass es wirklich diese eine Entwicklung gab, die überrascht, positiv natürlich schon. Also es ist schon beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit zum Beispiel gerade generative KI sich entwickelt, wie die Qualitätssprünge auch sind. So Themen wie Deepfakes auch zum Beispiel, was da schon alles möglich ist, und auch wie leicht wir alle dafür anfällig sind, wie wir darauf auch reinfallen können, und wie viel wir vielleicht auch tun müssen, um, selbst wenn wir kritisch sind, dann auch dahin zu kommen, dass wir erkennen können, und das wird immer schwieriger. Also das ist natürlich schon was in der Vehemenz vielleicht überraschend ist, weil wir vielleicht gar nicht so gut, ja, gewappnet sind für diese Entwicklung und da noch viel schaffen müssen und auch als Gesellschaft viel entscheiden müssen, was darf man, was darf man nicht und so weiter. Genau. Aber die eine überraschende Entwicklung war jetzt für uns bisher nicht da im Sinne einer Lähmung oder negativen Überraschung oder sonst wie.
Du hast Corona angesprochen. Das hat dazu geführt, dass ganz viel im Bereich Digitalisierung von Events passiert ist. Also ganz vieles ist seitdem online. Du hast erwähnt den Hackathon und dererlei Dinge. Jetzt seid ihr als Cluster auf Events ein Stück weit angewiesen, um die Menschen zusammenzubringen, um Inhalte zu vermitteln. Gibt es da Entwicklungen, die du siehst, wo du sagen würdest, das wird jetzt eher mehr nachgefragt, oder in manchen Bereichen sind die Leute vielleicht jetzt auch ein Stück weit eventmüde, ja, auch wenn es online ist und leicht verfügbar?
Also was wir durch Corona gemerkt haben, klar, am Anfang ging es nur online. Das war klar. Damit haben wir uns nicht sonderlich schwer getan. Da haben wir uns auch schnell schlau gemacht und das Netzwerk angezapft und die Kompetenzen aufgebaut und erprobt und verbessert. Das hat bei uns gut funktioniert. Es war dann natürlich irgendwann klar, es geht wieder so ein bisschen Präsenz. Und dann gibt es eine Übergangsphase. Was Corona mit sich gebracht hat, aus meiner Sicht, war das Comeback der ineffizienten Meetingkultur in Form von Online-Meetings. Ich glaube, wir alle hängen viel zu oft in Online-Meetings, wo man manchmal denkt, da hätte auch eine E-Mail gereicht oder so, oder die manchmal nicht zielorientiert sind. Diese permanente Verfügbarkeit, die ist etwas, was uns als Cluster-Initiativen nicht in die Karten gespielt hat. Schon allein deswegen, weil man natürlich auch, ist jetzt alles subjektiv, ich habe das jetzt nicht in Form einer Studie eruiert, aber weil man natürlich sehr viel Kontakt mit Menschen den Tag über hat und sehr viel spricht, sehr viel mehr Kommunikation auch hat und dann vielleicht diesen Austausch am Abend noch bei einer Veranstaltung gar nicht so sehr sucht, beziehungsweise vielleicht auch tagsüber individuell schon gekriegt hat, eben weil man sich mal eben treffen konnte. Eigentlich eine gute Sache, aber jetzt für uns nicht sonderlich förderlich. Ich glaube auch, dass grundsätzlich diese Krisen, in denen wir uns seither befinden, es sind ja noch weitere dazugekommen. Corona selbst ist jetzt nicht mehr das große Thema, aber wir haben ja genügend Krisen, die Wirtschaft tut sich schwer, etc. Diese Zeiten sind für uns auch nicht die besten, weil die Unternehmen fokussieren sich dann oft aufs Kerngeschäft, auch teilweise aufs Überleben, sind manchmal weniger offen für so Innovationsthemen, Veränderungen. Das überfordert die vielleicht noch mehr, weil man diesen ganzen Alltagsstress hat und so weiter. Das sind natürlich Entwicklungen, die uns nicht oder die es uns schwerer machen, die Leute dann auch manchmal zu Veranstaltungen zu bringen. Wir haben oft das Feedback, ihr macht so tolle Sachen und ich muss unbedingt mal wieder kommen, aber ich schaff's einfach nicht. Wie wir damit umgehen, muss man sehen. Wir hatten eine Zeit lang die klare Aussage, und das entstand durch Corona, macht gerne mehr online, Themen kleiner und das Ganze kürzer, damit man schnell das Wissen mitkriegt und das mal zwischendurch auch machen kann. Die Tendenz ist momentan sehr klar eine andere, nämlich die Leute wollen sich, wenn sie dann zu Veranstaltungen gehen, wenn sie sich darum kümmern, wie sie Wissen aufbauen, eher zu größeren, zu umfangreicheren Veranstaltungen werden. Und das ist auch etwas, was wir in unserer Eventstrategie jetzt auch beherzigen werden, dass wir mehr in die Richtung auch der Highlight-Events gehen wollen, dass die Leute umfassender dann auch Wissen aufbauen können zu Themen. Das ist halt jetzt der Trend, den wir momentan erkennen und oder zu erkennen glauben. Im Endeffekt muss man es auch ausprobieren. Bisher sind da die Erfahrungen recht eindeutig, aber wenn man es dann auch wirklich mal verändert, wird man es auch wieder neu bewerten müssen. Und wir wissen es natürlich nie, wie sich dann in 1, 2 Jahren wieder verhält. Aber es ist noch nicht klar. Also so klar und einfach, wie es vor Corona war, ist es definitiv nicht mehr.
Das klingt danach, als müsstet ihr auch ständig am Ball bleiben und man kann nicht sagen, naja, das, was gestern funktioniert hat, ähnlich wie in der Wirtschaft oder in der Industrie, was gestern funktioniert hat, können wir irgendwie auch in die Zukunft treiben, sondern die Bedarfe verändern sich, die Zeiten verändern sich und du musst kreativ sein. Und beim Thema Kreativität kommt mir noch eine andere Frage. Ich habe rausgefunden, du bist studierter Literaturwissenschaftler, unter anderem, und hast mir auch erzählt, du hast mal Musik gemacht, mehr oder weniger intensiv. Wenn ich dich jetzt frage, was könnten denn Menschen aus der Wirtschaft, aus Unternehmen, wie sie eben in eurem Umfeld sich bewegen, zu euren Veranstaltungen kommen, was könnten die denn von, ich sag mal, Literaten und Kreativen lernen, was jetzt ganz besonders in dieser Zeit auch technologieverwandt, und mit den Entwicklungen der Innovation zu tun hat? Was könnten die voneinander lernen?
Zum Beispiel, wie man mit generativer KI umgeht, weil das sind die Leute, die da sehr, sehr offen sind und das direkt einfach anwenden, ausprobieren, gucken, wo sind die Grenzen, wo sind die Potenziale. Menschen, die man, ich gebe jetzt mal den Stempel als Kreative, vielleicht auch einordnet, die sind natürlich meistens auch einfach offener, die gucken in Richtung vielleicht Innovation. Da ist ein großes Potenzial da. Also jetzt gerade Literaturwissenschaftler, da passt generative KI zeigt, glaube ich, momentan, wie wichtig Kommunikation an vielen Stellen ist und wie groß das Potenzial ist, da auch was zu machen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass diese Kompetenz wird so ein bisschen unterschätzt. Und Philologen sind oft sehr gut in der Nutzung von Sprache, also in der Kommunikation, der Anwendung, in der Bewertung auch von Sprache, aber auch in der Analyse. Ja, das sind ja Fähigkeiten, die man dort in der Regel hat und die jetzt durchaus zum Tragen kommen, wo es vielleicht nicht primär darum geht, die Technologie dahinter zu können, sondern die Technologie zu nutzen und in die Anwendung zu bringen. Ja, und da aus der Hinsicht kann man vielleicht einiges auch von denen mitnehmen. Im Endeffekt ist es immer eine individuelle Typsache vielleicht auch, aber vielleicht findet man aus dem Bereich oder Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, vielleicht auch mehr solcher Typen. Das kann sein.
Du hast gesagt, du selbst bist relativ experimentierfreudig. Gibt es denn Anwendungen oder Technologien, von denen du bislang gehört hast, aber du hast es einfach noch nicht selber ausprobiert? Gibt es da irgendwas, worauf du Lust hast?
Eher in der Breite, dass es wahnsinnig viele Tools gibt. Es gibt ja gefühlt täglich mehrere neue KI-Tools, die dann vielleicht auch noch können und das vielleicht noch mal besser können. Da hätte ich tatsächlich manchmal einfach gern mehr Zeit, um das zu testen. Man hat dann so seine Favorites und das sind dann oftmals auch die Großen und die sind auch deswegen groß, weil sie sehr viel können. Das mag sein, aber ich bin schon einer, der die Sachen ausprobiert. Ich mache zum Beispiel sehr gerne mit KI-Tools, mit generative KI auch Musik. Das überrascht dann wahrscheinlich wenig. Und nutzt das auch oft in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise.
Das klingt nach mehr Ausprobieren. Du hast es gesagt, auch für die Unternehmen. Wir kommen langsam zum Ende. Ich habe mitgenommen, dass es gibt eine Menge. Ihr müsst auch seitens des Clusters immer schauen, dass ihr Dinge vermittelt, die jetzt dran sind, aber gleichzeitig auch auf das einzugehen, was eben von Seiten der Unternehmen an euch herangetragen wird, an Bedarfen. Was ich selbst spannend fand, war dieses Thema eher tiefer und länger sozusagen auch zu lernen, anstatt so short, quick and dirty mal irgendwo eine Stunde online und dass das gar nicht mehr so dem Trend entspricht, finde ich auch sehr interessant. Jetzt als abschließende Frage, wir haben bald Weihnachten. Und wenn jetzt das Weihnachtswichtel Tobias Faut etwas Besonderes bringen könnte, ohne dass es irgendwelche Grenzen gibt, zum Thema generative KI und Cyberlago. Was würdest du dir wünschen?
Das mag jetzt sehr unspektakulär und sehr unkreativ wirken, aber eine KI ohne Grenzen würde ich mir nicht wünschen. Da würde ich mir direkt Grenzen wünschen, aber vielleicht die richtigen. Und das ist natürlich wieder sehr subjektiv. Was ist das Richtige? Aber wir machen schon manchmal vielleicht auch zu viele Grenzen. Das ist immer die Frage, wie weit muss man zum Beispiel regulieren und so weiter. Das ist jetzt ein sehr langweiliges Thema zu einer sehr spannenden Frage eigentlich. Ansonsten würde ich mir wünschen, mehr Zeit zu haben. Aber tatsächlich, ich glaube, wir brauchen die Grenzen. Wir müssen auch drüber sprechen, welche das sind. Nicht alles muss vielleicht politisch vorgegeben werden, aber wir müssen natürlich auch als Gesellschaft drüber sprechen. Wir müssen über ethische Grenzen auch sprechen. Aber eben auch so, dass es weiterhin die Potenziale ermöglicht, die wir brauchen und haben wollen. Und das würde schon, glaube ich, viel helfen. Ja.
Tobias, herzlichen Dank. Das macht Lust auf Ausprobieren. Es macht aber auch klar, dass gemeinsam eine ganze Menge zu tun ist, auch eben um nicht nur die Freiheit der Technologie zu nutzen, sondern auch die Schranken zu kennen, eben gerade auch für KMU und sich nicht darauf zu verlassen, dass es erstmal da Sache der Großen ist, sondern eben für sich selbst auch das auszuprobieren, was passt und ja, die Hürden zu überwinden, die da sagen, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Know-how, sondern einfach mal auszuprobieren, eben auch mit Angeboten, die ihr macht. Herzlichen Dank, Tobias, dass du heute zu Gast warst im Podcast. Das war Transformsache, der Podcast der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg zu den Themen regionale Transformationen, Innovationen und kreative Lösungen aus der Cluster-Szene Baden-Württemberg. Die Regio Cluster Agentur Baden-Württemberg wird durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg aus Landesmitteln und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, finanziert. Herzlichen Dank, Tobias.